Anders hören. Ein Podcast von anderer Zeiten.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuesten Folge des Podcasts Anders hören. Diesmal haben wir uns vorgenommen, mal über die Ballung von kirchlichen und auch anderen Gedenktagen zu reden, die uns Ende Oktober, Anfang November erwartet. Wir haben da einmal den Reformationstag oder Tag der Reformation, wie er in einigen Bundesländern heißt, am 31.10. Wir haben Halloween am gleichen Datum und wir haben am 1.11. Allerheiligen und am 2.11. aller Seelen. Und darüber und über die Bedeutung dieser Feiertage für unser heutiges Leben möchte ich gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen. Und das sind heute Linda Giering.
Guten Morgen.
Sabine Henning.
Ahoi.
Und Axel Reimann.
Hallo.
Und mein Name ist Frank Hofmann. Ja, ich frage jetzt erstmal offen in die Runde, welcher Feiertag bedeutet euch von diesen drei am meisten? Was verbindet sich mit eurem persönlichen Leben?
Also ich muss ganz ehrlich als Katholikin sagen, es ist nicht der Reformationstag für mich. Aber trotzdem ist der Tag für mich der gegenwärtigste irgendwie. Also dadurch, dass ich in Norddeutschland aufgewachsen bin und jetzt gerade irgendwie vor drei Jahren inzwischen, glaube ich ja, das Reformationsjubiläum war und so weiter, ist das seitdem irgendwie für mich viel präsenter. Zumal Allerheiligen in Norddeutschland ja eher eine kleine Rolle spielt, würde ich auch aus der katholischen Sicht sagen. Und Halloween habe ich irgendwie das Gefühl, da bin ich aus dem Alter raus.
Ja, mir geht es ganz ähnlich wie Linda. Also ich bin ja nicht katholisch, sondern evangelisch. Aber natürlich verbinde ich mit dem Reformationstag noch vor allen Dingen auch die Feierlichkeiten 2017 zum 500. Jubiläum des Thesenanschlags. Und auch danach wurde ja der Feiertag wieder auch bei uns hier in Hamburg ein Feiertag, also im Sinne von, dass es ein freier Tag wurde. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass wir da nochmal so ein gewisses Gedenken an die Reformation haben und den nochmal anders zelebrieren können. Wobei es natürlich so ist, vor allen Dingen ist an dem Tag angesagt, dass ich rechtzeitig Süßigkeiten kaufe, damit ich den vielen klingelnden Kindern die Tür aufmachen kann.
Also natürlich dadurch, dass ich eine 10-jährige Tochter habe, ist Halloween ganz wichtig, enorm wichtig. Also aus verschiedenen Motiven, dieser Wunsch, sich zu verkleiden, mit anderen zu einer Zeit unterwegs zu sein, wo man normalerweise drinnen ist, eher bei fremden Menschen zu klingeln, diese Tabus zu brechen. Mhm. Überall ist High Life und es geht ja eigentlich gar nicht um die Süßigkeiten. Es ist ja eigentlich ja immer nur ein Tausch. Also wir heben auch, ich darf das jetzt mal so sagen, die Süßigkeiten ein Jahr auf und die werden dann wieder getauscht. Und darum geht es gar nicht. Es geht um diese besondere Form von Gemeinschaft und sich einschwören auf die Winterzeit. Und deshalb möchte ich eigentlich auch für Halloween eine Lanze brechen. Es ist ja durchaus ein Fest mit kirchlichem Hintergrund. Es ist der Vorabend von Allerheiligen. Es sind sich zwar die Religionswissenschaftler total uneins, ob jetzt hier ein keltischer Brauch, der irgendwas mit Geistern zu tun hatte, einfach christlich interpretiert wurde, damit man den Leuten den Volksglauben lässt und andererseits sie irgendwie ein bisschen religiös einordnet, oder ob es tatsächlich sich einem Brauch verdankt, am Vorabend von Allerheiligen noch sozusagen den bösen Geistern, den bösen Heiligen auch irgendwie zu gedenken. Ich finde das auch völlig offen und unabhängig davon. Ich finde es eine gute Sache, wenn Kinder so aus sich herauskommen und auf eine lustige Weise diesem Okkultem begegnen.
Nur Kinder? Wieso dürfen das nicht Erwachsene?
Ja, das ist eine gute Idee. Ich meine, Axel, wollen wir beide mal
am 31.
ohne Kinder? Ich meine, mit Kindern ist es natürlich leicht, dann ist man immer eine Aufsichtsperson, ja. Aber wir beide als Geister verkleidet, müsste man vielleicht gar nicht so viel tun.
Das und stimmt.
Wie
das
gut,
stimmt.
Dass das ein Samstag ist. Sonst würde ich mich wahrscheinlich bei eurem Anblick direkt erschrecken.
Also in der Tat, das Verkleiden, das ist ja etwas, was auch Erwachsenen Spaß machen kann.
Genau. Und,
ich glaube manchmal, dass die Erwachsenen sehr neidisch sind auf die Freiheit, die die Kinder da zelebrieren.
Also ich erinnere mich an, wir zu Hause in unserer Familie haben das sehr zelebriert und ich weiß doch, auch andere Redaktionsmitglieder, die jetzt nicht mit am Tisch sitzen, dass sich die ganze Familie verkleidet und dass es auch ein großer Spaß ist, beim Türaufmachen die Kinder wirklich zu erschrecken. Mhm. Und also ich erinnere sehr gern an abgeschnittene Fingerteile, die man aus Wiener Würstchen machen kann, zum Beispiel und so weiter. Genau, das ist lustig. Und ich glaube, was natürlich uns etwas aufstößt, ist, wie du gesagt hast, dieses Konsumthema. Also, dass man jetzt dann schon irgendwann in die ganzen Drogeriemärkte kommt und überall diese Kürbisverkleidungen und Kürbislaternen und sowas sieht und das Schminkzeug.
Wobei sich das ja auch erst irgendwie entwickelt hat. Also der Ursprung ist ja viel weniger aufgeregt und auch viel weniger auf Konsum ausgerichtet irgendwie und wurde dann aber, also so die Ursprünge von Halloween liegen ja im katholischen Irland und wurden dann halt von den irischen Auswanderern mit in die USA gebracht. Und also ich finde das ganz interessant. Ich glaube, damals gab es einfach durch diese Einwandererkultur in den USA noch nicht so richtig eigene Feste und gefühlt ist es da so auf sehr dankbaren Nährboden gestoßen, mal ein eigenes Fest irgendwie zu entwickeln. Und dann hat sich da, glaube ich, Halloween so ein bisschen selbstständig gemacht und ist ja wirklich so seit den 90ern oder sowas, als es hier so nach Europa geschwappt ist, dann wieder in dieser überbordenden Form eben mit Verkleidung und mit allem zum Thema Kürbis und so weiter, hat sich das, glaube ich, eben erst so mit der Zeit dahin entwickelt. Mhm. Aber gut. Wie man weiß, wird ja aus allem gerne irgendwie Kommerz gemacht.
Ja, absolut.
Aber auch dieser Kürbis hat ja einen tatsächlichen Hintergrund. Wenn eben so ein bisschen Papier geraschelt hat, ich habe versucht, hier das nochmal zu recherchieren in den Unterlagen für heute. Ich finde die Geschichte einfach so spannend.
Ja, die mag ich auch sehr gerne.
Magst du sie erzählen? Nee, du hast sie parat. Gerne. Nee, dann erzählst du sie doch.
Ja, genau, Jack-O-Lantern. Ja. Genau, also im Englischen werden ja auch die ausgehöhlten Kürbisse, werden selbst auch Jack-O-Lantern genannt, was ich mal witzig finde, einem Kürbis einen Namen zu geben sozusagen. Aber genau, irgendwie kommt es ja angeblich von dem irischen Bösewicht Jack Oldfield, der eines Abends, nämlich am 31. Oktober abends, in einer Kneipe saß und irgendwie schon ein paar Bier getrunken hatte oder auch was anderes. Und dann kam der Teufel, um seine Seele zu holen. Aber Jack wollte noch einen letzten Deal mit ihm vereinbaren und meinte, ja gut, einen letzten Drink hätte er gerne noch, bevor er dann mit dem Teufel vermutlich in die Hölle gehen sollte. Und der Teufel hat eingewilligt, wollte ihm diesen Drink auch noch spendieren, hat dann aber gemerkt, er hatte gar kein Geld dabei, um den zu bezahlen. Insofern hat er sich spontan in eine Münze verwandelt, die Jack, die Gunst der Stunde nutzend, schnell in seinen Geldbeutel gesteckt hat, wo auch noch ein kleines Kreuz drin war, sodass sich der Teufel nicht zurückverwandeln konnte wegen des christlichen Symbols des Kreuzes. Nein. Und also hatte er quasi den Teufel gefangen und um ihn wieder freizulassen, musste der Teufel ihm versprechen, ihn die nächsten 10 Jahre in Ruhe zu lassen. Insofern hatte Jack noch 10 schöne weitere Jahre, bis der Teufel wiederkam, um ihn zu holen. Da meinte Jack aber, ja, als letztes hätte er gern noch einen Apfel, sodass der Teufel schnell auf einen Apfelbaum stieg, ihm einen letzten Apfel pflücken wollte und Jack schnell, gewitzt wie er war, ein Kreuz in den Apfelbaumstamm ritzte, sodass der Teufel wieder leider nicht von diesem Stamm herunterkam. Und genau, letzten Endes ging die Geschichte so aus, dass Jack quasi im Deal den Teufel wieder freilassend selbst entscheiden durfte, wann er denn von der Erde gehen wollte. Aber leider wollte ihn weder im Himmel noch in der Hölle dann jemand haben, weil der Teufel fand ihn dann auch nicht mehr so toll. Und um ihm aber immerhin das Leben zwischen Himmel und Hölle umherirrend nicht ganz so gruselig zu machen, schenkte der Teufel ihm noch eine Kohle aus dem Höllenfeuer, die Jack in eine ausgehöhlte Rübe steckte, die er zufällig dabei hatte. Natürlich macht man ja immer so, wenn man gerade Richtung Himmel oder Hölle geht. Und seitdem irrt Jack mit einer ausgehöhlten Rübe und einem sich da drin befindenden Licht. Und im Laufe der Zeit wurde es dann halt ein Kürbis, irgendwo im Fegefeuer oder zwischen Himmel und Hölle auf jeden Fall.
Sehr schön. Großartig. Sehr schön. Ich bin froh, dass du die Geschichte erzählt hast. Ganz schön gruselig, oder? Du wusstest noch so viele Details. Und als du das erzählt hast, fiel mir so auf, es ist ja auch eine Geschichte, das verbindet es mit Allerheiligen, wo es um Wesen geht, die zwischen Himmel und Erde irgendwie angesiedelt sind. Und das finde ich immer so ganz sympathisch an der Volksfrömmigkeit, dass sie der hohen Theologie, die sich mit Gottesfragen beschäftigt und was ist Gott und wie kann man von ihm reden, dass die Frömmigkeit so greifbare, niederschwellige Wesen, Vorstellungen, Geisterschaft, mit denen dann auch die kleinen spirituellen Anliegen bedacht werden können. Also ich habe meinen Schlüssel vergessen, an wen wende ich mich jetzt, um Beistand für die Suche zu erhalten? Habe irgendwie ein Halskratzen, an welchen Heiligen kann ich mich wenden, um ein bisschen mehr als Wigmedi-Neid für den Hals zu tun. Das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Motiv und das haben wir ja an Allerheiligen sozusagen. Insofern passt es zusammen.
Ist das jetzt rein folkloristisches Interesse bei dir oder hat das auch existenzielle Bedeutung, so ein Erinnerungstag?
Na, ich bin ja einerseits natürlich bin Theologe und habe mich auch mit dieser Frage Gott ausführlich beschäftigt. Ich merke nur, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit solchen Fragen wenig mit meiner eigenen Frömmigkeit zu tun hat. Und dass immer da, wo mich nach Spiritualität dürstet, mich der Intellekt verlässt. Und deshalb habe ich zumindest mal volles Verständnis für die Heiligen, obwohl ich natürlich auch Protestant bin. Aber ich kann das sehr gut verstehen. Ich mag Engel, ich mag Heilige, ich mag Geister, ohne dass ich sagen würde, ich glaube jetzt im theologischen Sinne irgendwie daran.
Was ich an Allerheiligen noch irgendwie ganz schön finde, also gefühlt ist das ja einfach so ein Sammeltag, weil es irgendwann zu viele Heilige gab, damit jeder einen eigenen Tag, Gedenktag hatte, hat man sich irgendwie diesen Sammeltag ausgedacht, wo man einfach nochmal an alle Heiligen denkt. Finde ich auch eine geschickte Idee, aber was auch noch ja eine Intention an dem Tag war, ist irgendwie auch derer zu gedenken, die nie als Heilige gewürdigt wurden, also so die so ganz stille Heilige waren. Also jemand wie du und ich, der vielleicht total seinen Glauben im Alltag gelebt hat oder total nach den christlichen Werten super toll und barmherzig war oder so, aber das kam eigentlich nie so richtig raus und an die Leute möchte man auch nochmal irgendwie an dem Tag denken. Das finde ich ganz nett, dass man die immerhin da nochmal würdigt, auch wenn man sie vielleicht gar nicht namentlich kennt oder ihr Wirken gar nicht kennt.
Mir ist auch aufgefallen bei der Recherche, dass wir bei dieser Ballung an Feiertagen ist mit etwas zu tun haben, was ich so gerne nennen möchte, Festtagskapern, weil ich in der Recherche gefunden habe, dass zum Beispiel Papst Bonifatius im Jahre 609, 610 das den Göttern Roms geweihte Pantheon umgewidmet hat, und zwar der Jungfrau Maria und allen Märtyrern. Und so haben wir das jetzt im Prinzip auch ein bisschen mit Halloween in der Neuzeit. Und so hat Martin Luther sicherlich auch nicht von ungefähr am 31.10. also die Thesen veröffentlicht, sondern genau an diesem Tag vor aller Heiligen und aller Seelen, wo es ja um den Ablasshandel ging und die Erlösung von den Sünden, ob man die eben erkaufen kann oder nicht. Insofern finde ich, wenn es in der Diskussion geht, ist Halloween verabscheuungswürdig oder nicht, finde ich, sollte man redlicherweise auch bedenken, dass es immer so gewesen ist, dass auch die frühen Christen heidnische Festtage oder Sonnenwend- oder Winterfeiertage einfach umgewidmet haben. Hm. Und jetzt würde ich auch gerne auf dich kommen, Axel, nochmal auf deine Feiertage. Also das könnten ja durchaus auch Versuche sein mit Weltspartag oder keine Ahnung.
Nicht meine Feiertage.
Nein, aber die Tendenz ist ja interessant. Also die gab es ja anscheinend schon immer.
Meine Frage ist natürlich immer, solche Tage, solche Erinnerungstage, welche Deutungsangebote haben die eigentlich für uns? Mhm. Welche Angebote, unsere Identität daraus zu speisen? Und da muss man mal durchdeklinieren, was diese Tage uns transportieren. Also was macht Halloween als Botschaft für uns? Was macht der Reformationstag? Was macht der Weltspartag? Was macht Cyber Monday, Black Friday? Und da finde ich, diese Dichotomie zwischen Halloween und Reformationstag gar nicht so tragisch. Mhm. Viel spannender finde ich es, wenn wir überlegen, was zum Beispiel Cyber Monday oder Black Friday uns als Identität transportiert, nämlich, dass wir immer die souveränen Konsumenten sind. Mhm. Und das macht der Reformationstag nicht und das macht auch Halloween nicht. Da geht es ja um Beziehungen. Also du sagst das ja, man geht zu fremden Leuten und fragt, ob man was Süßes bekommt. Natürlich ist da auch eine versteckte Drohung manchmal dabei, aber es ist was anderes als so ein anonymer Markttag, in dem wir uns vergewissern, dass wir die Herrscher des Universums sind und alles kaufen können. Mhm. Und solche Deutungsangebote aus Erinnerungstagen zu ziehen, das finde ich schon wichtig. Mhm. Also was nehmt ihr zum Beispiel aus euren Erinnerungstagen mit, aus Reformationstag, aus was auch immer euch wichtig ist?
Also ich dachte gerade, das ist natürlich auch ein Schwerpunkt in der sogenannten stillen Zeit. Also wenn wir sagen, jetzt Halloween ist nochmal dieses ganz krachende, laute, irgendwie sehr gruselige, also eine bestimmte Gefühlsbandbreite wird da angesprochen, also Schauder und Schrecken, bevor dann wirklich das mit Allerheiligen und aller Seelen eher mehr so in die Einkehr geht. Man geht zum Grab, man denkt der Verstorbenen und so. Und ich finde, es ist so sehr schön, weil an den Tagen sich so ganz viele Facetten, auch Gefühlsfacetten zeigen und zusammenkommen und wir irgendwie erleben können, dass das gibt es alles und das gehört alles zu unserem Leben dazu. Aber ich denke schon, dass es die stille Zeit ist, nochmal zum Ende des Kirchenjahres hin, wo das so ausklingen darf. Das ist, glaube ich, etwas, dem ich dann doch ein bisschen mehr Fokus geben würde.
Ja, ich denke, wir sollten auch auf aller Seelen insbesondere nochmal eingehen, weil das ja vielleicht auch der Tag ist, der die größte Bedeutung für das individuelle Leben hat, weil wahrscheinlich jeder von uns irgendeinen Todesfall kennt, irgendeinen Menschen, der mal im Leben eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ich finde es einfach einen schönen Brauch, dass es einen Tag gibt, wo man sich auch in einer gewissen Gemeinschaft weiß, wenn man der Verstorbenen gedenkt. Es muss ja nicht nur ein Trauern sein. Es ist einfach so ein Erinnern. Und genauso wie du sagtest, Axel, was hat das mit meiner Identität zu tun? Also es ist ja Bestandteil meines Lebens. Die Leute sind ja nicht ausradiert, sondern sie sind ja irgendwie immer noch präsent. Und vielleicht dadurch, dass sie mich in einer bestimmten Weise beeinflusst haben, leben sie sogar noch weiter, weil ich dieses Verhalten, diese Einstellung, dieses Kleidungsstück, dieses Erbstück irgendwie noch weitertrage. Mhm. Ja, genau.
Also es ist jedenfalls eine Zeit voller Bräuche und schön finde ich auch, dass es sehr viel spezielle Speisen gibt. Also es gibt ja sozusagen in Süddeutschland auch Gebäck, was sich Seele nennt. Also die Seelen, die einen auch ursprünglich wohl mal als Speiseopfer für alte Seelen gedacht waren. Aber ich finde, es ist sehr schön zu sagen, dass das kann auch was Nahrhaftes für mich sein. Das ist irgendwie so eine Art Hefeteig, der auch gegangen ist und der auch meine Seele nährt und den ich auch anderen mitbringen kann zum Beispiel. Und ich habe auch gefunden, es gibt so im Mainzer Raum bunte Kerzen, die auch aus einem langen Wachsstreifen sozusagen so gewickelt werden, wo auch nochmal, also das nicht nur dieses traurige, triste ist, sondern da sind durchaus bunte Farben, die man aufs Grab stellen kann und wo das genau diese Verbindung ins Leben eigentlich sinnhaft wird.
Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal fragen, was denn für euch eigentlich der Reformationstag was die Hauptaussagekraft jetzt ist, weil irgendwie finde ich das so ein bisschen verwirrend. Ursprünglich war es ja quasi der Auftakt der Kirchenspaltung. Heute wird ganz oft das auch von vielen Kirchen als eine Gelegenheit, die Ökumene sichtbar zu machen, genutzt. Also eigentlich gefühlt genau das Gegenteil. Wie seht ihr das? Also ist für euch der Reformationstag heute noch ein Zeichen da für die Trennung und für die Unterschiedlichkeit und man möchte sich nochmal daran erinnern? Oder ist es eigentlich eher ein Gedenken daran, was insgesamt kulturell alles ins Rollen gekommen ist? Unter Experten, wie seht ihr das?
Also ich finde es großartig, dass der Tag jetzt zumindest hier in Norddeutschland Tag der Reformation heißt und nicht mehr Reformationstag. Damit wird deutlicher, dass es um die Reformation geht, um das ständige Verändern, Anpassen, Verbessern. Und das wäre für mich auch eine wichtige Hauptbotschaft der Reformation vor über 500 Jahren, dass hier eine Korrektur vorgenommen wurde gegenüber Fehlentwicklungen und dass der Mensch wieder in den Mittelpunkt gerückt wurde, der Religion. Und ich glaube, diese Sachfragen von damals trennen heute die Kirchen ja überhaupt nicht mehr. Es ist ja mehr eine historische Zufälligkeit, dass sich daraus aus diesen Gedanken dann etwas ergeben hat, was ja auch Martin Luther nie wollte. Aber ich glaube, das spielt jetzt gar keine Rolle mehr und deshalb kann man ökumenisch den Tag der Reformation feiern und überlegen, worum geht es eigentlich jetzt zur Zeit. Damals ging es darum, den Menschen überhaupt eine Sprache für ihre religiösen Gefühle zu geben, eine Sprache, die sie verstehen, die sie selber sprechen können, das sozusagen zu demokratisieren und zwar auf eine zuverlässige Weise. Das Problem damals war ja nicht, dass es keine deutschen Bibelübersetzungen gab, sondern dass es zu viele gab und auch unzuverlässige. Und Luther hat eine Texttreue, eine Poesie und eine zeitgemäße Sprache miteinander verbunden und dadurch dem Volk die Möglichkeit gegeben zu sagen, Mensch, die Bibel, die geht ja um mich. Da geht es ja um mich. Hm. Oder? Also nur als ein Beispiel. Und ich glaube, solche Korrekturen haben wir haufenweise. Und jeder kann überlegen, welche Reformation er in diesem Jahr zu seinem Hauptanliegen macht. Hm.
Ich finde auch noch wichtig, mit Abstrichen bei den einzelnen Punkten, aber diese vier Solis, die allein die Gnade, allein der Glaube, allein das Wort oder die Schrift, und allein Christus. Also das sind drei, die mir sehr wichtig sind. Und bei der Schrift, da denke ich schon auch, dass es Auslegungstraditionen gibt, die man berücksichtigen muss. Aber als Basis für meinen Glauben ist mir das schon sehr wichtig.
Und deshalb ist dir der Feiertag auch wichtig?
Ja, der verankert das.
Habt ihr denn ein Problem damit, also ihr Protestanten, würde ich jetzt sagen, dass Luther auf seine alten Tage hin so ein Antisemit wurde?
Ja, klar.
Darf man ihn überhaupt noch lesen?
Ja, klar.
Das ist in heutigen Zeiten begründungspflichtig, Axel, deine Ansicht?
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir immer aufgerufen sind, Texte in ihrem historischen Kontext zu lesen und zu verstehen. Also Fritz Eller, SPD-Politiker, hat mal gesagt, ein Volk braucht die Erkenntnis seiner Geschichte, aber es muss in der Gegenwart und für die Zukunft leben. Und ein ahistorisches Herangehen an Texte bringt uns nicht weiter. Also es wird uns auch nicht davor bewahren, wieder die gleichen Fehler zu machen, wieder in Stimmung und Haltung zu verfallen, die wir für überwunden glaubten.
Also ich finde es schon schwierig, also ganz schwierig für mich persönlich, damit umzugehen, dass ich Luther einerseits für einen der brillantesten Theologen halte, in vielen, was er geschrieben hat und auch ganz großartig, also wahrscheinlich vor und nach ihm ganz, ganz wenige, die auf dem Niveau mithalten können. Und auf der anderen Seite Dinge geschrieben hat, besonders in den letzten Jahren, die auch für mich durch den historischen Abstand nicht irgendwie entschuldigbar wären. Und wenn man die historische Entwicklung ansieht, muss man doch ganz klar sagen, dass Martin Luther die Grundlagen für einen Antisemitismus geschaffen hat, die dann später in der größten denkbaren Katastrophe mündeten. Insofern habe ich da selber ein Problem damit. Gerade vor den Diskussionen, die wir in den letzten Wochen viel geführt haben, darf man einen bestimmten Sänger, darf man das überhaupt noch im Radio spielen, weil er sich für eine Verschwörungstheorie ausgesprochen hat, weil ihm Kindesmissbrauch vorgeworfen wird, sonst alles Mögliche, ist dann aber dieses eine Werk, was er geschaffen hat, damit auch diskreditiert oder nicht? Das finde ich auch zum Beispiel eine spannende Frage, mit der man sich auseinandersetzen kann und für die es wahrscheinlich auch keine allgemeingültige Antwort gibt.
Ja, ich denke auch, dass das ein bisschen jeder vielleicht für sich entscheiden muss, wie wichtig man die Person nimmt oder sowas. Ich finde es ganz wichtig generell, dass man auch eine historisch unglaublich bedeutsame und eben auch genau theologisch tolle Person wie Martin Luther, aber eigentlich niemanden, also keinen Menschen so verherrlicht sozusagen, dass man irgendwie sagt, ja gut, also dass er Antisemit war, ist ja egal, weil stattdessen hat er ja dies und das Tolles gemacht. Ich finde es gut, wenn man, dass man vielleicht unterscheidet, okay, er war ein toller Theologe und gleichzeitig hatte er auch seine Fehler, die man auch nicht entschuldigen möchte und auch und bei denen ich es auch wichtig finde, nicht darüber hinwegzusehen, sondern darauf hinzuweisen. Aber es gab ja auch große Philosophen, die sich jetzt gerade als, oder wo jetzt gerade auch durch diese Black Lives Matter-Bewegung irgendwie darauf aufmerksam gemacht wird, dass die totale Verfechter des Sklavenhandels waren oder sowas, was ich auch irgendwie erschreckend finde, das jetzt erst zu merken. Und trotzdem kann man vielleicht auch bestimmte Verdienste dieser Person nicht unter den Tisch kehren und jetzt sagen, ja gut, dann ignorieren wir halt, was die an vielleicht auch an guten Sachen vorangebracht haben oder an wichtigen Dingen gesagt oder geschrieben haben.
Ich finde es auch ein bisschen schwierig, also zum Beispiel den Holocaust oder generell, obwohl man Holocaust natürlich nicht vergleichen kann, aber auf einen Punkt zurückzuführen. Der Holocaust ist ja durch ganz viele andere Dinge möglich geworden.
Das wollte ich auch nicht sagen.
Genau, und deshalb finde ich aber, ist trotzdem, ich finde es auch super, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil ich finde, dass eben Martin Luther dadurch einfach so ein Reibungspunkt ist und bleibt und dass wir uns eben immer wieder daran abarbeiten können und das auch an so einem Tag wie den Reformationstag auch mitdenken können und müssen. Und einfach, es ist ja eine Blicköffnung für jemand, der sowas Großes geschaffen hat und im Prinzip sowas, wie du sagst, also die vier Soli sozusagen das auf einen Punkt gebracht hat, was uns heute immer noch durchs Leben leiten kann auf eine Art, aber auf der anderen Seite auch eben diese Gedanken, Absonderlichkeiten oder Dinge hatte. Das finde ich ein Sinnbild dafür, wie man viele auch disparate Dinge zusammendenken muss, immer wieder.
Wenn wir gerade bei Ambiguität oder wie man das nennt, sind, was denkt ihr am 9. November? Ist das für euch ein Freudentag oder ist das ein Tag der Trauer oder der Scham? Das ist eine Fall der Mauer, das andere Pogromnacht. Es ist beides der gleiche Tag. Soll man als Volk darüber froh sein dürfen oder soll man sich schämen? Was ist das richtige Gefühl an diesem Tag?
Naja, wenn man sich über das Richtige schämt und über das Richtige freut, dann passt es ja. Es gibt ja Leute, die das vielleicht auch durcheinander bringen, die vielleicht sich über den Mauerfall schämen und die Pogromnacht begrüßen. Soll es geben? Ich glaube, das überfordert jetzt auch den Einzelnen, was da eine Haltung vorzugeben. Es hängt ja auch davon ab, wie habe ich das erlebt? War ich selber dabei? Mein Mauerfall ist natürlich irgendwie jetzt präsenter in der Generation derer, die uns zuhören höchstwahrscheinlich und auch der Generation, die hier am Tisch sitzt. Mit Ausnahme von Linda.
Ja, bei mir ist es interessanterweise auch ist die Reichspogromnacht viel präsenter. Also ich weiß nicht, ich habe gerade total vor Augen, ich war letztes Jahr am 9. November abends joggen und überall, hier gibt es ja diese Stolpersteine in Hamburg und auch in anderen Städten, die an Nazi-Opfer erinnern und da hatten überall Leute so ewige Lichter, so Grablichter drin gestellt und das war unglaublich irgendwie, halt war ich in der Innenstadt laufen und also bin die ganze Zeit an diesen Lichtern vorbeigekommen und das fand ich total beeindruckend. Sodass, also ich glaube, vielleicht denke ich jetzt zumindest in den nächsten Jahren immer an diese Situation am 9. November.
Sehr, sehr interessant. Ja, ja, ich glaube, wir haben so gemerkt, dass solche Gedenktage irgendwie schon den Sinn haben, uns an existenzielle Erfahrungen zu erinnern, uns Anlass zu geben, uns über Grundsätzliches Gedanken zu machen. Und ja, ich hoffe, wir haben Ihnen mit diesem Podcast an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Futter gegeben, wo Sie sich darüber aufregen können, ärgern oder zustimmen oder weiterdenken. Gerne freuen wir uns über Reaktionen und wir wünschen Ihnen einen schönen Übergang von Oktober zum November in die stille Zeit. Tschüss!
Tschüss! Tschüss.